Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die vierte Folge The Last of Us ist raus und wir kämpfen uns gemeinsam mit Joel und Ellie durch Kansas City. Wir spoilern zu den ersten vier Episoden, zu nichts, was darüber hinausgeht. Euch viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. The Last of Us, Folge 4 ist draußen und für mich ist The Last of Us an einem müden Montag immer das kleine Highlight. Wie sieht das bei dir aus, Niklas?
Auf jeden Fall, ne? Also hat sich jetzt schon zu so einem kleinen Highlight der Woche immer gemausert, wenn man die neue Folge sehen kann. Und ich war auch wieder diese Woche sehr happy mit der Folge, muss ich ehrlich sagen.
Hier ist eine kürzere auf jeden Fall mal, ne?
Ist eine kürzere, ist auch, muss ich sagen, jetzt so, wenn man es mit diesem Magnus Opus aus der letzten Woche vergleicht, ist es eine sehr, ja, kompakte Folge, die so einen ganz gewissen Zweck erfüllt, aber trotzdem fand ich die wieder super.
Kann ich dir zustimmen, genau, ist eine ruhigere, würde, also, obwohl die ist gar nicht so ruhiger, aber die ist nicht so intensiv, finde ich, wie die letzten Folgen.
Genau, die ist nicht so intensiv und man hat wieder mehr Zeit mit Ellie und Joel einfach, ne?
Ja.
Und hat jetzt auch mal so ein bisschen Raum, damit die Beziehung zwischen den beiden atmen kann, so.
Und das ist wahrscheinlich auch der Zweck, von dem du gerade gesprochen hast, oder?
Davon gehe ich stark aus, ja, dass sie einfach gerade nach der letzten Folge, wo ja es tatsächlich erstaunlich wenig um die beiden ging, jetzt halt zum einen ein Build-up für die nächste Folge brauchten, offensichtlich, aber auch halt eine Folge drin haben wollten, wo die beiden einfach mal zusammen durch mal eine längere Zeit im Auto zusammensitzen und so kleine Unterhaltung haben, damit du halt so ein bisschen die zusammengeschweißt bekommst. Und zumindest aus meiner Perspektive hat das sehr gut funktioniert. Wie hast du das empfunden? So?
Bin ganz deiner Meinung. Also ich fand da ganz viele Sachen auch schön reingefügt, coole Gespräche. Geht auf jeden Fall in genau die Richtung, natürlich, wo man es ja auch erwartet, dass da, sag ich mal, die Beziehung immer besser wird. Ein bisschen diese Vater-Tochter-Vibes nach und nach so auch so ein bisschen da reinschlagen. Und fand ich super. Also ich fand es ja jetzt nicht so stark schon mal wie die letzte Folge, weil ich die einfach richtig krass fand, aber ich fand die geil und es macht Bock auf die nächste schon mal wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Die haben auch wieder so eine schöne geschafft, die Folge so in sich rund zu machen, durch die beiden Schlafenszenen, finde ich. Also die relativ früh in der Folge haben wir ja, wo die in das kleine Wäldchen da fahren und sich schlafen legen. Und dann am Ende ganz, also letzte Szene ist quasi, wo die in diesem Hochhaus sich schlafen legen. Und man merkt die Entwicklung, die beiden in der Folge durchgemacht haben, wie unterschiedlich die Schlafenszenen sind.
Aber es ist nur ein Tag dann, ne?
Es ist nur ein Tag, ja.
Weil wir verfolgen die ja live, ja.
Ja.
Ein Tag, aber doch einiges passiert.
Genau. Weil bei der ersten ist Joel noch sehr, also nicht sehr abweisend, aber schon noch ein bisschen abweisend und kann mit den guten Wortwitzen von Ellie nicht connecten.
Komisch.
Aber bei der zweiten ist es dann schon wesentlich herzlicher auch.
Wie stehst du zu Wortwitzen? Zu schlechten Wortwitzen?
Nicht gut.
Nicht also, gut. Schlecht.
Also bei mir funktionieren die meistens nicht. Allerdings, ich muss sagen, das ist so Humor, wo mein Vater ganz groß drin ist. Und deswegen bin ich, glaube ich, geprägt daran, dass ich das nicht bei mir funktioniert. Also, ich finde, das ist so ein richtiger Vaterhumor. So schlechte Wortwitze. Aber
ich muss sagen, ich bin hin und wieder in Häppchen bin ich ein riesen Fan von Wortwitzen. Also wenn die auch so eine gewisse Cleverness noch mitbringen. Aber so ein Witzbuch, wo dann jemand da stoisch draus vorliest, wäre für mich die Hölle auch.
Ich muss zugeben, ich habe manchmal so Situationen, wie jetzt tatsächlich Joel hat beim zweiten Mal, dass der Witz so dämlich ist,
ja,
dass ich dann doch lachen muss.
Aber das ist ja auch so, der Sinn der Sache.
Eigentlich. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, das ist dieses, oh mein Gott. Also manchmal funktioniert es dann doch. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, was ich ganz stark am Anfang wieder fand, ist wie die Landschaft einfangen.
Hammer, ne?
Ja.
Diese ganze Szenerie, wie die durch die Apokalypse da fahren.
Und ich habe so ein bisschen das Trademark von der The Last of Us Welt herausgefunden. Alles ist mit Moos bewachsen. Und zwar ein bisschen mehr, als du erwarten würdest eigentlich. Die fahren über diese Straße entlang und alle Autos sind ein bisschen mit Moos bewachsen.
Ja.
Dann fahren die an so einem Rollercoaster vorbei, da ist auch alles mit Moos bewachsen. Und dann die Brücke. Alles ist so ein bisschen einfach zugewachsen mit Moos. Und schon hast du den The Last of Us Look.
Aber es ist ja auch schon ein bisschen inspiriert davon. Es gibt ja diese Bilder von Tschernobyl und so. Es ist ja jetzt nicht fern der Realität. Und ich kann mir vorstellen, Moos hat ja auch nochmal diesen leichten geht halt leicht in dieses Pilzige rein, dass sie das deshalb vielleicht haben.
Ja, stimmt.
Es hat so ein, dieses Überwuchernde, wie sich das Geflecht da so bildet.
Eine sehr stimmende Thematik.
Eine Thematik,
ja. Ja.
Keine Ahnung, ob das der Sache auch entspricht. Aber ich fand's Hammer, wie die da durchfahren. Also es hat, es ist jetzt natürlich nicht die kuschelige Umgebung, wo man, sag ich mal, im Urlaub durchfährt, wenn man einen Roadtrip macht. Aber irgendwie hätte ich auch Bock, da rumzufahren.
Ja, das stimmt.
Das ist auch wahnsinnig spannend. Und es sieht optisch klasse aus. Also auch wie die da über diese Brücke fahren und alles. Das sieht, ich fand's ganz geil.
Ja. Ich musste aus irgendeinem Grund an True Detective denken. Vielleicht, weil die diese alte Country-Musik zusammen mit diesen recht ja ländlichen Gebieten da in Amerika passt schon irgendwie zusammen war.
Ja, und ich sag mal, da steckt ja auch irgendein Filter drüber. Also ich weiß nicht, was die da für eine Farbsättigung reinknallen, aber die hat natürlich irgendwas Cooles. Die hat, könnte echt sein, ein bisschen was von True Detective. Ja. Aber da, wo wir auch eben bei der Beziehung waren zwischen Ellie und Joel, da geht's ja jetzt meistens drum in dieser Folge, da kommt noch der doch recht harte Satz von Joel, du bist eine Fracht.
Ja, auf Englisch sagt er, you are cargo.
Cargo, auch schön, ja.
Ja, genau. Und ich finde, das ist auch so die Folge quasi, wo das bei ihm auch so ein bisschen shiftet. So, ne? So, also es war schon immer so ein bisschen da, seine väterlichen Tendenzen,
ja,
auf sie aufzupassen, merkt man ja auch in der ersten Nacht tatsächlich schon, dass er dann irgendwann nachts aufsteht und dann doch alles guckt und so weiter. Also generell, das Thema, dass Joel so einen Beschützerinstinkt hat, wird auch nochmal deutlich, als er die Story von Tommy erzählt im Auto.
Ja.
Und deswegen, man merkt schon, Joel hat halt einfach so einen Beschützerinstinkt und der wird immer ausgeprägter jetzt auch bei Ellie, den er offensichtlich vorher schon bei Tommy und bei Sarah hatte.
Mhm. Und gewisserweise auch wahrscheinlich bei Tess. Genau. Also wahrscheinlich bei vielen Leuten, ne? Also er erzählt ja auch nicht, dass er da mit Tommy und Tess rumhing, sondern mit Tommy, Tess und dieser wundervollen Bande, die da hatten. Und wo man ja auch hört, die waren da jetzt auch nicht unbedingt die Guten.
Ja.
Das finde ich halt auch nochmal, ja, irgendwie cool, ne? Er sagt ja irgendwann später dieses Zitat, ne? Ja, wir haben das gemacht, was notwendig war,
ja,
zum Überleben. Und da siehst du auch, der hat einen relativ distanzierten Blick oder klaren Blick auch so, wie die Welt funktioniert.
Ich glaube auch tatsächlich, dass in dieser Folge die meisten Szenen drin sind, die direkt aus dem Spiel übernommen wurden. Es gibt eine größere Änderung, können wir gleich zu kommen, aber so vom rein vom Look her, ich habe eben schon zu Tobi gesagt, diese Szene, wo sie dieses Playgirl-Magazin, also das nackte Männer-Magazin, eins zu eins aus dem Spiel übernommen, wirklich Satz für Satz, Shot für Shot, und davon gibt es mehrere in der Folge tatsächlich.
Also, und für mich ist das Ganze ja viel, viel länger her, dass ich das gespielt habe, aber ich habe gemerkt, diese Kletterszenen, dass Ellie irgendwo reinklettert, durchklettert, ja, stimmt, und dann macht man da vorne irgendwas und dann schiebt sie was rum, öffnet die Tür, dass das reingekommen ist. Und das ist natürlich sehr stark, glaube ich, für die Spielliebhaber.
Auch dieser Tisch, den die weggezogen haben, machst du auch 10-mal im Spiel.
Ja.
Also, ja. Das machen die schon alles super stark. Und generell auch die ganze Sequenz dann, wenn die in Kansas City ankommen und dann geht es darum, okay, die Straße ist versperrt, wir müssen in die Stadt reinfahren. Wirklich, also da haben sie so auf Details geachtet, denn wie dieses Auto da langfährt und dann wie diese Person, also ich glaube, man sieht vorher nicht die QZ in dem Spiel, aber wie diese Person dann auf die Straße stolpert, dann kommt die Änderung. Im Spiel überfährt er den Straight.
Ah ja.
Das ist so richtig, schnall dich an und dann bam, dann ballert er den einfach mit seinem Truck da weg.
Ja.
Und hier schafft es der Typ noch wegzuspringen.
Das ist ja, wie du immer so schön sagst, dem wird so ein bisschen, ja, was Gutes in den Hintern geblasen, dem Joel. Ich weiß nicht mehr, wie du es ausgedrückt hast.
Petro Pascal wurde immer. Ja, ich finde, also genau, kam an der Stelle wieder ein bisschen rüber, obwohl sie ja später darauf eingehen, dass er tatsächlich früher so Sachen häufiger durchgezogen hat. Also sie nehmen so ein bisschen die Schärfe daraus.
Ja, genau, ja.
Aber im Spiel brettert er einfach über den drüber. Also, naja.
Aber fand ich auch cool, wie sie direkt so seine Alarmglocken angehen. Nee, das ist kein Hilfesuchender. Dann kommt der Shot, wo man da oben den Typen sieht. Das sah auch wieder Hammer aus.
Deswegen meine Frage, bei dir ist jetzt ein bisschen länger her. Hättest du dem, also wie war deine erste Reaktion, als du das gesehen hast? Hättest du dem geholfen? Oder konntest du dich noch erinnern, wie die Szene ausgeht?
Konnte ich nicht, aber ich finde, er ist da so, ist ja jetzt nicht der erste Film, wo so eine Szene in der Art vorkommt. Also da gibt's ja ganz viele apokalyptischen Filme, sag ich mal, wo das der Fall ist. Book of Eli oder so ist es, glaube ich, auch. daher bin ich ein bisschen davon ausgegangen, dass das jetzt kein Hilfesuchender ist.
Es war nicht so überzeugend, ne? Tatsächlich.
Nee, und wir hatten diese hilfesuchende Szene, wir hatten das ja schon früher, wo der in der ersten Folge, sag ich mal, den Leuten nicht hilft, sondern weiterfährt. Deshalb war ich jetzt nicht ganz überrascht, dass der aufs Gaspedal drückt.
Ja, ja. Stimmt. Stimmt.
Aber da kommen wir ja gleich nochmal ganz kurz zu, wer denn eigentlich diese Angreifenden sind. Weil das fände ich nochmal relativ spannend. Ich habe noch einen kleinen Switch vorher. Wir haben jetzt die Infizierten sind ja in dieser Folge eigentlich überhaupt keine Thematik wieder, ne? Also diese werden nur so ganz am Rande mal, kommt dieser Punkt, dass die da draußen in der Wildnis ähnlich sind. Weißt du, kannst du dir vorstellen, warum? Weil da habe ich mich gefragt, warum wachsen die nicht, da sind die da mit der Natur im Boden verwachsen und alles.
Das ist eine gute Frage. Habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber nicht tiefer. Ich vermute mal einfach, weil die Bevölkerungsdichte da einfach so gering ist, dass sich der Pilz da vielleicht nicht gut verbreiten kann.
Ja, das kann sein, ja.
Allerdings,
ja, wahrscheinlich.
Allerdings ja. Ist es irgendwie Quatsch, ne, wenn die gleichzeitig sagen, hier sind Menschen. So.
Ja gut, aber es sind ja jetzt nur noch diese Stützpunktmenschen, die jetzt sich genau. Nicht leicht infizieren lassen.
Und es macht Sinn, dass du in einer Stadt viel größere Gefahr läufst, sich zu infizieren, als irgendwo auf dem Land. Weil da müssen natürlich viel größere Entfernungen zwischen den Menschen überbrückt werden.
Macht Sinn, ja.
Ja.
Macht Sinn. Und aber die Infizierten, das ist nur auch so ein Nebensatz, riechen keinen Rauch scheinbar.
Oder sehen. Oder die verstehen einfach nicht, was das bedeutet.
Die können keinen Rauch wahrnehmen.
Also ja. Ich habe das so verstanden, dass sie einfach nicht checken, was das bedeutet, wenn die rauchen.
Das kann auch sein, ja. Aber das heißt, weiß ich ja nicht, ob das nochmal wichtig wird, aber das heißt, irgendwann, wenn eine Rauchszene kommt,
kannst du... Ich meine, er hat ja so gesagt, so klug ist der Pilz nicht.
Und das ist so klug, finde ich auch spannend, ja.
Er ist ja irgendwie sinnig. Also der Pilz hat keine Reaktion darauf, dass da irgendwo Rauch ist.
Mhm. Aber ist ja auch die Frage, wie viel Mensch noch da ist.
Das ist richtig.
Aber klar, hin und wieder sehen die Köpfe auch nicht mehr so aus, als wird die Nase da einwandfrei funktionieren. Ja, gehen wir zu den Angreifern über.
Ja.
Weil da bin ich, da weiß ich jetzt auch viel, da habe ich viele Fragezeichen.
Da habe ich auch Fragezeichen.
Ach gut, ja, gut.
Weil das ist hinzugefügt. Also ich glaube, im Spiel sind das einfach random Rabauken.
Rabauken.
Also tatsächlich hat man im Spiel immer wieder, dass da irgendwelche random Banditen da angreifen. Und da ist es, glaube ich, genauso. Ich fand es super cool, dass sie in der Schusswechselszene, ja, wo die da das Auto steht in der Waschküche und da schießt zurück und so weiter, die haben sich genau bewegt wie die NPCs im Spiel.
Die also, beiden,
die beiden waren auch ein bisschen doof, ne? Der eine wird umgeschossen, der andere geht aus seiner Deckung. Ist er tot?
Du wächst also, da.
Ja, genau. Ohne darüber nachzudenken, dass er selber auch noch abgeschossen werden könnte.
Ja.
Aber ja, offensichtlich scheint es eine rebellierende Fraktion zu sein, die Fedra aus Kansas City rausgeworfen hat. Oder was glaubst du, was da passiert ist?
Ja, das QZ gibt's ja nicht mehr, das sieht man ja kurz vorher. Und die waren ja doch militärisch ganz gut aufgestellt. Also es ist ja jetzt auch keine kleine Vereinigung, ne? Demnach, glaube ich, sind das so die neuen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Kansas City wahrscheinlich.
Ich habe das so ein bisschen aus Kathleen heißt ja die Frau, die wir hier kennengelernt haben, oder Kathleen.
Kathleen irgendwie,
ja. Ja. Ihr Gespräch mit diesem Doktor, den sie gefangen genommen haben. Da habe ich so ein bisschen rausgezogen halt tatsächlich, dass die Fedra da irgendwie die Leute unterdrückt hat und die so ein bisschen als anscheinend dagegen rebelliert haben. Irgendwie.
Ja.
Und jetzt an der Macht sind. Quasi.
Aber der alte Mann, den konnte ich zum Beispiel, klar, es war irgendwie der Arzt, der sie vielleicht sogar zur Welt gebracht hat, aber ich konnte nicht ganz einordnen, weil sie sagt irgendwann, ihr verratet Leute an die Fedra. Das heißt, irgendwie ist er scheinbar auch kein Fedra-Typ, oder?
Also ich habe das so ein bisschen Stasi-mäßig verstanden. Also, dass die Fedra hier als so eine Art Stasi dargestellt wird. Und der Doktor war halt so ein Informant, der quasi die Rebellen an die Fedra verraten hat, so ein bisschen.
Das kann gut sein, ja.
Es wird auch interessant, weil hier wird Henry. Den wir höchstwahrscheinlich in dem letzten Shot dann sehen, tatsächlich, der Kollege, der...
Den kleinen Jungen, ne?
Nee, der Vater von ihm. Also,
okay.
Oder ich glaube gar nicht der Vater. Aber bin mir gar nicht sicher.
Das ist
ein Spoiler gefährlich hier. Der Ellie, die Knarre an den Kopf hält, ganz am Ende. Genau. Und hier wird so ein bisschen so dargestellt, dass Henry ein richtiger Feind ist von Kathleen. Also, dass der irgendwas gemacht hat, weil sie bauscht ja auch so die Menge auf, quasi.
Ja.
Als ob, ja, er steckt dahinter, dass die zwei umgebracht wurden oder die drei.
Oder der hat die bösen neuen Angreifer hergeholt.
Genau. Weißt du, kurz. Genau. Deswegen bin ich interessant, was daraus wird. Denn diese Rolle hat die, also es gibt Henry im Spiel und bisher, so wie er da aufgetaucht ist, passt das auch, aber so viel Backstory hat er nicht im Spiel. Deswegen spannend.
Also ich weiß noch gar nichts von Henry, aber irgendwann sind die auf diesem Dachboden, wo diese Superman-Bilder alle sind.
Ja, genau, da haben die beiden sich versteckt.
Das sind Sachen, die Henry gemalt hat?
Er ist sein Begleiter, der Kleine, der Sohn von ihm.
Ah, also Henry ist wirklich der Ältere und der Sohn.
Ja, ich glaube, der Sohn ist Sam.
Ich dachte, Henry wäre der. Okay. Ja, aber das finde ich cool. Das ist einfach jetzt eine Person, man hat einen Namen und weiß, das wird noch spannend.
Ja. Aber ich bin gespannt, was sie aus dieser Kathleen machen. Also, weil offensichtlich, sie sagt ihren Leuten auch nicht alles, ne? Da hat man diese dubiose Szene in dem Kellergewölbe da auch noch. Ich habe eine Vermutung, was dahinter steckt.
Vom Spiel?
Vom Spiel, ja. Deswegen will ich jetzt nicht zu sehr sagen, was das sein könnte. Aber ich vermute, es hat was mit den Infizierten zu tun. So, gehen wir so weit. Und, obwohl ich die Inszenierung da auch ein bisschen komisch fand. Also, aber...
Ja, also so wie es aussieht, ist das nicht so, als würden einfach nur drei Infizierte drunter sein, sondern... Für mich sah das eher aus, als würde so ein fetter Wobbel drunter sein.
Genau.
Aber
genau, das war auch so mein Empfinden.
Mehr weiß ich da auch noch nicht. Bin ich auch gespannt.
Vielleicht tut sich da auch noch so ein kleiner Konflikt zwischen ihr und diesem Hipster-Gunman.
Der Hipster-Gunman.
Ja, der mit der grauen Strähne in den Haaren.
Ja.
Ich muss sagen, ich fand den ein bisschen Matsch, wie der aussah. Also ich gleichzeitig passt das auch irgendwie, aber ich fand, der war ein bisschen zu, weiß ich nicht, aber.
Ich fand die ganzen, ich nenne sie jetzt mal Rebellentruppe da, ich fand die solide, aber ich fand die jetzt nicht so überragend oder sowas. Also ich vergleiche jetzt das natürlich die ganze Zeit auf hohem Niveau mit Ellie und Joel, wie die harmonieren, dann mit Frank und Bill oder Tess und so. Und ich finde, die fand ich alle richtig high class vom Schauspiel und so. Und das fand ich jetzt hier ein bisschen weniger. Nicht störend, aber jetzt auch nicht überragend.
Ja. Ich bin mal gespannt, was daraus mal wird. So.
Ja. Aber nochmal ich würde mal gerne zum Schusswechsel zurückkommen. Da fand ich spannend, ich weiß nicht, ob das absichtlich war oder nur mir so vorkam. Joel schießt ja so ein paar Mal in deren Richtung, während Ellie darüber rennt. Also ne, so ein bisschen Deckung geben, ablenken, nehme ich mal an. Aber erst in dem Moment, wo sie durch ist, guckt er kurz, sie ist durch. Und dann schießt er und knallt einen ab. Ich frage mich, ob der vorher absichtlich daneben geschossen hat. Und die nicht wollten,
Ich glaube, er hat einfach noch nicht getroffen.
Er meinte ja irgendwann auch mal, das passiert häufiger, als man denkt.
Ja.
Dass man nicht trifft, ja. Ja, und dann wird der, wie hieß denn der gute, Brian?
Ach stimmt, der hat sogar
seinen Namen, ja. Der wird später auch nochmal kurz aufgegriffen, was mit Brian passiert und ja. Der wird ja dann zum ersten Mal von Ellies schöner Waffe, ich habe meinen Stift verloren, von Ellies neuer Waffe erschossen. Und da hatte ich kurz Angst, dass Ellie einfach durch den Typ durch auf Joel schießt.
Das habe ich auch gedacht.
Weil die hat so tief gezielt.
Der Winkel war so ungünstig, aber ist offensichtlich nicht passiert. Und ich glaube, auch das war eine Änderung zum Spiel. Jetzt verlässt mich aber ein bisschen mein Gedächtnis, muss ich leider sagen.
Ist ja erst 2 Wochen her, dass du es gespielt hast.
Ich glaube, im Spiel tötet sie ihn. Ich bin mir sogar, relativ sicher, ja. Ich glaube, im Spiel ist das so, da hat sie keine Knarre vorher und nimmt eine Knarre, die auf dem Boden liegt, einfach, und tötet die Person direkt. Allerdings muss ich sagen, sie haben es hier auch schön gelöst, weil dann, wie das endet, die Szene ist auch stark. Das Joel, sie gehen nochmal nach nebenan und dann sticht er den Brian da ab.
Mhm.
Und auch das Gespräch, was danach zwischen denen entsteht, ist auf jeden Fall...
Das ist eigentlich das nächste Highlight dann wieder, finde ich.
Ja, wahrscheinlich sogar die wichtigste Szene für den Zusammenhalt von den beiden in der Folge. Weil gerade auch, dass Ellie dann sagt, dass es nicht das erste Mal ist, dass sie sowas tut.
Mhm.
Das ist ja durchaus etwas, was Joel offensichtlich später noch beschäftigt.
Und auch überrascht, ja. Und das ist ja dieses auch nochmal anteasern, was bei Ellie so passiert ist.
Ja, genau.
Vorher. Und das, genau. Da bin ich auch noch sehr gespannt, weil ich das ja alles nicht mehr weiß. Und da freue ich mich drauf, das zu erfahren.
Ich muss sagen, genau weiß ich auch nicht, was die damit meinen. Also ich bin auch gespannt.
Okay.
Also, aber man erfährt immerhin, dass Ellie jetzt in der Federal School, School vorher war. Das also wusste man schon, ne?
Ja, ja.
Das wusste man schon, okay.
Ja, weil die so scheiße ist, die Schule.
Stimmt.
Und man ja, da ja nichts lernt,
ja. Ja, aber okay, weiß man das, wusste man vorher, dass es so eine militärische Schule ist auch, wo die schießen lernen und so weiter?
Ich, ja, vielleicht habe ich da, da war ich mir nicht sicher, ob ich die Szene richtig gedeutet habe. Ich hatte das Gefühl, die zeigen das, aber so richtig mumpitzmäßig. Weil so wie die das ja beigebracht bekommen hat, ist ja Käse.
Ach so. Ja, ich dachte, das sind so die Grundlagen, aber Joel sagt ja nochmal, das ist der Trick.
Das ist der Trick. Daumen über Daumen.
Ja.
Ja. Nee, bin ich mir nicht sicher. Aber ich finde es, ja, dafür, dass Ellie die Waffe kurz vorher erst mehr oder weniger, ah nee, die, da wusste er ja gar nicht, dass er, doch, er hatte die Waffe ihr weggenommen, nachdem die den erschossen hat.
Genau.
Und dann relativ kurzfristig später auch gesagt, hier hast du die wieder. Nach dem Gespräch natürlich, ich habe schon mal wen erschossen.
Ich glaube, das ist einfach wichtig, so, um zu zeigen, dass Joel jetzt Vertrauen zu ihr hat.
Ja.
So vorher.
Ist er wäre ja vielleicht auch gestorben ohne sie.
Genau, genau. Und vor allem, dass er sich dann auch noch dafür entschuldigt. Was, da merkst du die Schuld, die immer noch in den drin ist für Sarah. Von
Sarah, ja.
Ja,
absolut.
Das ja. haben die echt gut gemacht.
Mhm.
Also, auch generell das Paranoide, wie krass der alle Dinge tut, um damit Ellie auf keinen Fall was passiert.
Ja.
Also, das ist schon sehr, sehr gut umgesetzt.
Und dann fand ich cool, dann gehen die beiden raus, also aus ihrem Versteck, sage ich mal. Und dann sagt Joel so, wir schaffen das. Und ich finde, du merkst seinen eigenen Zweifel, finde ich so leicht. Und Ellie ist aber relativ überzeugt und sagt, ich weiß. Also ich finde, in der Szene hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, dass Ellie so ein bisschen auch die optimistischere ist.
Ja,
aber fand ich cool. Das hat also so ein Geben und Nehmen dann bei den beiden.
Auch, dass Joel da in diesem Autogespräch betont, wie wichtig Familie ist. Also kurz bevor er sie Fracht nennt.
Du bist keine Familie.
Ja.
Ja.
Also, das ist schon, die Folge hat die beiden schon echt zusammenwachsen lassen. So.
Genau, und die und finde ich, hat die auf jeden Fall sehr gut geschafft. Also, mir hat das wieder Spaß gemacht, die beiden noch zu verfolgen.
Ja. Es hat sich wirklich kurz angefühlt, aber auch, ne?
Also. Es war ja auch eine, die kürzeste.
Die kürzeste Folge, die kürzeste,
mit Abstand sogar. Hat sich auch so angefühlt,
ja.
Fand ich. Aber fand ich auch ganz. Ja, angenehm eigentlich. Regenerierend für die nächste Folge geht man da rein.
Ja, eine richtige Aufbaufolge. Also, ich bin sehr gespannt schon.
Ja, und dann sind wir eigentlich nämlich nur noch bei der großen Endszene mit
Henry und Sam.
Ja. Henry und Sam.
Ja.
Merkt euch den Namen Sam. Kam der vor? Oder
ist das haben die gesagt, glaube ich.
Ah ja.
Und jetzt hoffe ich, dass das richtig ist. Begebe ich mich hier wieder auf dünnes Eis, so wie die sich offensichtlich über zerbrochenes Glas begeben haben. Und die Frage ist, wie sind die da in den Raum gekommen, ohne das zu aktivieren? Oder haben sie es so leise gemacht, dass Joe es wirklich nicht gecheckt hat?
Also A, hätte ich jetzt gedacht, von nicht einfach von der Haupttür rein, sondern von woanders. Und man muss sagen, Joel liegt ja dann da und dann ruft Ellie Joel. Und du merkst einfach, dass er beim ersten Mal überhaupt nicht reagiert.
Ja.
Das heißt,
ich meine, der muss ja auch fertig sein, ne? Die ganze Nacht davor aufgeblieben und so weiter, durchgefahren.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Macht super Sinn.
Drei Menschen getötet. Ist ja auch anstrengend. Nee, deshalb, es wird ja auch gesagt, der ist auf dem einen Ohr taub, aber, nicht taub, aber hört auf dem einen Ohr schlecht.
Aber hast du gemerkt, dass er sich dann extra nochmal den Kopf gedreht hat? Die sagt ihm ja, du hörst auf dem rechten Ohr schlecht. Und dann dreht er sich um und legt sich auf das rechte Ohr und hört halt mit dem linken.
Oh nee, ich habe tatsächlich dieses Umdrehen eher immer gedacht an, ich wende mich Ellie zu oder ab.
Ja, ich meine, das war so.
Dieses, aber
kann auch sein, dass das dann nur ein Zufall war.
Ja, vielleicht hört er auch beiden Ohren nicht so gut. Das könnte halt auch so ein Punkt sein.
Ja.
Ja, weil Ellie hat es ja irgendwie auch nicht mitbekommen. Ja, ist auf jeden Fall mal ein krasser Cliffhanger. Weil sonst waren die Folgen, fand ich, die sind eher so ausgetrudelt, abgeschlossen. Und hier merken wir wirklich, dass es einfach Folge 4 gehört wahrscheinlich zwingend zu Folge 5 hinzu.
Ja, genau. Könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass sie im Machen überlegt haben, ob die zusammen machen. Und dann sagen sie, nee, das ist zu viel. Hier machen wir einen Cut.
90 Minuten wollen wir nicht, dann machen wir lieber 2x50 oder so.
Genau.
Das sind nicht 90.
Aber ja. Ja. Aber ich würde sagen, weil auch das eine kurze Folge war.
Kurze Folge, kurze Folgenbesprechung.
Macht Sinn, ne?
Macht Sinn.
Wrap up.
Wrap up.